Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 30. Oktober. Ein Tag vor Halloween, aber trotzdem haben wir noch Folgen. Kommt natürlich ganz, ganz viele Folgen. Erstmal vorab trinken wir beide einen schönen Tee zusammen, warte. Ja, ein schöner Salbei-Tee. Das muss ja auch sein. Du hörst ja, meine Stimme ist immer noch nicht so hundertprozentig fit. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Anfang der Woche durfte ich ein Interview mit einem Autor führen. Und das Interview, das hörst du jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und ja, wir beide hören uns dann, wenn du magst, am Freitag wieder. Dann gibt es wieder ein spannendes Hörspiel. Also hier erstmal viel Spaß mit dem Interview.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Atarius, auch manchmal bekannt als Atarius Meyer, und ich habe ein Buch geschrieben. Es klingt, als würde ich mich irgendwie vorstellen in so einer Selbsthilfegruppe. Ja, genau. Und genau, und nebenbei mache ich quasi auch ab und zu Interviews. Und zwar mit einem Kumpel zusammen, das ist der Esteran. Grüße gehen raus an der Stelle. Wir haben den Podcast, /Videopodcast, Plothook.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass du Zeit dafür gefunden hast. Und du hast schon zwei Sachen vorweg einmal genommen. Du hast ein Buch geschrieben. In einem Podcast, der sich um Bücher und um Hörspiele dreht, ist es fast klar, dass es gibt. Es wäre lustig gewesen, wenn ich mal jemanden interviewt hätte, der oder die weder ein Buch geschrieben hat, noch irgendwas mit Hörspielen zu tun hätte, sondern irgendwie Schlachter oder so.
Wäre auch irgendwie. Ja, okay, genau. Das wäre ja voll meins als Veganer.
Ja, sehr schön. Genau. Ach, schön. Magst du etwas erzählen über dein Buch? Weil das hat einen echt großartigen Titel. Was denn dein Genre eigentlich ist, in dem du deine Werke schreibst, verfasst?
Dann nenne ich erstmal den Titel. Also das Buch heißt Distanzia, Pogo und Portale. Und ich habe das Ganze betitelt als Fantasy-Punk.
Sehr geil.
Genau, und ganz kurz noch vorab, ich glaube, die Frage kommt später auch bei dem Thema so, was von mir noch kommt. Mhm. Das nächste Buch wird Science Fiction sein.
Oh, auch sehr geil.
Genau.
Okay. Ich finde den Titel einfach toll. Das Hansia, Pogo und Portale. Das ist einfach, ich finde, der macht Spaß. Also es gibt ja so manche Titel von Büchern, wo du denkst, oh, da schlafe ich gleich ein, wenn ich den Titel lese. Aber dein Titel, der hat sowas, also irgendwie, man will wissen, was hat es mit Distanzia auf zu tun? Man kann sich das so grob ableiten. Okay, Distanzia, das hat was vielleicht mit Entfernung, mit Distanz irgendwie zu tun. So, und Pogo und Portale. Pogo, das kann man, vielleicht kennt man, was Pogo ist. Und Portale auch. Und dann hat man da so gleich schon irgendwelche Vorstellungen. Und das finde ich finde es schön, wenn sich da die AutorInnen, wenn sie sich da irgendwelche Gedanken zu machen. Magst du einmal erzählen, wie du zum Schreiben gekommen bist?
Ja, also ich bin bekennender Rollenspiel-Nerd, also so alles, was so mit Gaming und Pen and Paper und so zu tun hat, das ist so meine Ecke, und ich glaube, seit ich 12 bin, spiele ich Pen and Paper Rollenspiele, und seitdem ist auch meine Lust gewachsen, irgendwie selber Sachen zu schreiben. Also ich habe immer wieder viele Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe eine Zeit lang auch so, sag mal, mehr oder minder Gedichte geschrieben und solche Sachen, und auch schon diverse Abenteuer für eben Rollenspiele, sei es DSA oder Shadowrun Call of Cthulhu und so weiter und so fort, aber alles bisher eigentlich immer für private Zwecke, also sprich für die Spielrunden, wo ich tätig war oder halt so für mich selber. Hat auch damit zu tun, dass ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche und da war immer so, ja, also meine Deutschnoten waren immer so, ja, knapp an der 4. und dann war das, ich wollte zwar immer irgendwie schreiben und hatte schon, tatsächlich ist mir letztens eingefallen, schon früh irgendwie gesagt, oh, ich würde gerne mal Autor sein, aber es war für mich so unrealistisch. Und jetzt bei dem Buch irgendwie, da war ich dann tatsächlich so mitgerissen von meiner eigenen Story irgendwie, dass ich dann einfach fertig geschrieben habe und dann eben ja auch den Verlag angeschrieben habe und die haben dann gesagt, ja.
Sehr geil.
Genau, so kam das.
Sehr gut. Du hast die sprichwörtliche Distanz hast du überwunden zwischen deiner LRS und deinem Ziel.
Genau.
Sehr geil. Ja, cool. Ich habe mir aufgeschrieben, in deinem Buch geht es um Jill und Terry unter anderem. Mhm. Und Terry ist ein Punker. Und ja. Ich habe irgendwie auch über bei dir gelesen, du kommst auch aus der Punk-Szene, wenn ich das richtig noch gelesen habe. Magst du kurz erklären, also kurz den Plot von Distanzia kurz darstellen, für diejenigen, die das Werk vielleicht noch nicht kennen?
Okay. Ich mache es am besten irgendwie erstmal mit einer ganz groben Beschreibung sozusagen, um zu verstehen, worum es geht. Also ihr könnt euch im Endeffekt eine fiktive Welt vorstellen, die angelehnt ist an die 80er Jahre in der DDR. Nur mit dem Unterschied, dass es quasi fantastische Elemente gibt. Also so, ich glaube, Neudeutsch heißt irgendwie Urban Fantasy. Genau, und das Ganze ist aber noch eben auch eine Mischung mit Szene, Roman, beziehungsweise stellenweise auch fast schon Beschreibung dieser Szenekultur. Und ja, der Plot an sich, also wie du schon gesagt hast, wir haben hier dieses junge Punker-Pärchen, Jill und Terry. Spoiler-Alarm, am Anfang sind sie noch kein Pärchen.
Yes.
Das merken die dann aber doch relativ schnell, dass sie zusammengehören.
In der Tat.
Und die leben eben in einer Welt, die sehr geprägt ist von einem Überwachungsstaat, wie wir es auch gerade quasi in der echten Welt leider immer mehr erleben. Mhm. Und in dieser Welt ist Subkultur verboten. Die beiden bewegen sich eben in der Punkkultur und Terrys Vater arbeitet für das Amt. Ja, da verrate ich jetzt mal nicht zu viel. Und das ist aber, obwohl er das nicht weiß, eigentlich so der Grund, warum er sich immer noch unerkannt in der Punkszene quasi rumtreiben kann. Andernfalls wäre er wahrscheinlich schon lang verhaftet worden. Genau. Und ja, also die beiden genießen so ihr Teenager-Leben und gehen feiern, treffen sich mit FreundInnen und gehen auf illegale Punk-Konzerte. Und eines Tages, so auf dem Rückweg, merkt Terry, dass er verfolgt wird. Und merkt dann relativ schnell, das sind irgendwie Leute vom Amt oder ähnliches. Und er weiß, wenn die ihn jetzt catchen, dann gibt es wahrscheinlich ziemlich Ärger. Außerdem hat er auch Angst, dass er irgendwie seine FreundInnen dann verrät. Und diese ganze Konzertkultur sozusagen, ja, wenn die ihn in die Finger kriegen. Und so versucht er wegzurennen und bedient sich dabei auch seiner sportlichen, er ist nämlich Parkour-Betreiber oder wie sagt man da? Also er betreibt die Sportart Parkour, die auch verboten ist, wie die meisten Sportarten. Und dabei stolpert er aus Versehen in ein Portal, von denen er bis dato quasi nur gehört hat, dass es sowas gibt, aber das so ein bisschen quasi als Verschwörungserzählung abgetan hat. Ja, also die Regierung versucht das Ganze so ein bisschen zu deckeln und gleichzeitig gibt es dann trotzdem Gerüchte und es wird auch, also man erfährt auch, dass relativ früh im Schulsystem Leute irgendwie vom Amt kommen und den SchülerInnen irgendwie erzählen, was es mit diesen Portalen auf sich hat, aber nur so viel, ja, also wenn ihr sowas mitkriegt, dann meldet es sofort. Genau, deswegen hat es alles auch so ein bisschen so einen mysteriösen Touch und er stolpert da sprichwörtlich rein und nimmt dann irgendwann Chill mit, die anfangs widerwillig mitkommt und dann ja, kommen sie nach Distantia, das ist quasi eine Parallelwelt zu der Welt, in der sie leben. Die Welt, in der sie leben, nennt sich das Großreich. Genau, und Distantia wirkt so auf den ersten Blick viel freier und demokratischer und sie treffen da auch relativ schnell irgendwie auf eine Gruppe Gleichgesinnter, die eben auch aus der Subkultur kommen, freunden sich an und ja, was irgendwie so als Spaß und Abenteuer irgendwie beginnt, endet dann mehr oder minder in einer Art, ja, wie soll ich sagen, Agenten-Thriller mit Fantasy-Elementen, so könnte man es vielleicht sagen. Mehr mag ich jetzt da nicht erzählen, sonst spoilere ich zu sehr. Genau.
Also ich kann nur vorab sagen, vielleicht auch generell im Rahmen der Transparenz. Atarius hat mir netterweise kostenlos eine E-Book-Variante davon zur Verfügung gestellt. Deswegen weiß ich ein bisschen was über das Buch. Und ich kann nur so viel sagen, also Dankeschön nochmal an dieser Stelle.
Gerne.
Das ist, also es ist richtig, richtig spannend. Es macht echt Laune, das zu lesen, weil du versetzt dich dahin, du denkst, auf der einen Seite hast du dieses absurde Großreich, hast du auf der einen Seite und denkst, okay, klar, ich kann verstehen, dass man davon abhauen will und so weiter. Und du verstehst auch die Gedanken. Was ziemlich gut ist, wie Terry und Jill an die Geschichten herangehen. So ein bisschen Revoluzzer leben und so weiter und sagen, haben keinen Bock auf diesen Spießertum. Und dann kommen sie in diese freie Welt und denken da, boah, super, das ist das Paradies. Tja, und dann entdecken sie es anders. Also es macht Spaß, es zu lesen. Und das finde ich halt richtig. Es ist nicht langatmig, sondern es ist einfach so ein, du hast eine Geschichte geschrieben, mit der man sich auseinandersetzen kann. Wenn man selbst einfach so ein bisschen, ja, das Kind noch in sich hat oder so ein Freigeist in sich noch drin ist, dann macht das noch viel mehr Spaß, weil dann hat man viel mehr Aspekte, wo man sagt, ah, warte mal, so denkst du doch auch oder warum bist du denn jetzt eigentlich so spießig in bestimmten Punkten und okay, ja, vielleicht ist das der Hintergrund. Also man setzt sich sehr stark mit sich selbst auseinander. Jedenfalls ist es mir beim Lesen so gegangen. Und das macht halt richtig, richtig, hat richtig Spaß gemacht, das Ganze.
Schön, freut mich.
ja, du hast ja wahrscheinlich da ziemlich viel gedacht. Wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht, wenn ich so fragen darf, für das Werk?
Also ich würde mal sagen, so insgesamt ist sozusagen vom ersten Satz bis zu dem Punkt, wo es dann auch wirklich rauskam, war es ungefähr ein Jahr.
Wow, nicht schlecht. Du verbindest ja unterschiedliche Welten. Also du hast ja schon selbst gesagt, dass du Fantasy drin hast. Und es ist immer so, dass du die Welten, die du beschreibst, das hast du ja selbst auch schon so angedeutet. Du hast ja so diese DDR-Anleihen und hast im Endeffekt alles, wo wir dystopische Zustände haben, kommen dort vor. Und vieles, was erkennt man aus der Geschichte, leider. Und wie du am Anfang ja auch schon erwähnt hast, dieser Überwachung, das haben wir ja auch in unserer modernen Zeit, kommt es ja auch immer mehr vor. Aber wie kamst du auf die Idee? Also wie kamst du auf die Idee, diese beiden eigentlich konträren Elemente zu verbinden und die dann, naja, im weiteren Verlauf der Geschichte noch einen anderen Spin mitbekommen, ohne jetzt zu viel zu spoilern? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. und die Leute sehen das auch nicht. Ich drehe mich, ich mache hier gerade mit dem Finger so eine Bewegung, so eine Kreisbewegung, weil es passiert in der Geschichte etwas und das ist wichtig, aber das kann ich nicht erzählen, weil sonst spoilere ich viel zu viel. Ich versuche das mal zu umschiffen. Also fragen wir die erste Frage. Wie bist du drauf gekommen, Fantasy und das Gegenteil von Fantasy eigentlich zu verbinden? Also wie kamst du darauf? Was wolltest du damit sagen? Wenn das...
Jetzt kommt eine vermutlich etwas unerwartete Antwort. das glaubt mir wahrscheinlich niemand, aber es ist wirklich so passiert. Ich hab die Story geträumt.
Sehr geil.
Ich bin eines Samstags oder Sonntags irgendwie aufgewacht und hatte noch diesen Traum im Kopf. So, ich hatte quasi diese Szene im Kopf, wie ein Punker durch so ein Portal irgendwie in eine Parallelwelt rusht. Mhm. Und dann habe ich mich sofort an den Rechner gesetzt und habe das aufgeschrieben. Und und dann irgendwie so, als ich, sage ich mal, die ersten 3-4 Seiten hatte, dann erst quasi hat sich auch die Story entwickelt. Und was im Klappentext, beziehungsweise in meinem Vorwort auch steht, also was du ja auch schon erwähnt hast, also ich selbst komme aus der Punk-Szene und sehe mich da auch nach wie vor zugehörig. Und auch wenn ich inzwischen ein bisschen älter geworden bin und vielleicht auch ein Stück weit erwachsener oder vielleicht auch ein bisschen spießiger geworden bin, wie damals irgendwie. Aber ja, es ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr geprägt hat. Mhm. Und wo ich schon immer auch irgendwie Bock hatte, quasi da was drüber zu schreiben, nur hatte ich einfach nicht das Richtige gefunden, um darüber zu schreiben. Und das andere, eben so dieses Fantastische, dieses quasi Fiktive, dieses einfach eine Story zu erzählen, das war ja was ich vorhin schon mal erwähnt habe, was ich auch irgendwie seit meiner Jugend schon gerne gemacht habe und wo ich immer schon irgendwie Bock drauf hatte. Und irgendwie hat es ineinander gegriffen und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ja.
Schön. Ah, finde ich gut. Also ich habe schon immer wieder gelesen und auch gehört, tatsächlich, dass kreative Menschen, dass die irgendwelche Eingebungen haben, sei es Träume oder Vision. Man kann es ja nennen, wie man es möchte. Irgendwas ist passiert und man hatte diesen Geistesblitz. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass du das, dass du einen Traum hattest und gedacht, boah, super, das muss ich jetzt zu Papier, wenn ich Anführungszeichen mache und das ein Podcast ist, das ist immer sehr blöd, das sieht man nicht. Also, Leute, stellt euch vor, dass ich hier Anführungszeichen mache, aber kann ich mir durchaus vorstellen, aber finde ich schön, also finde ich schön, das ist das, ja, also, tolle Sache. Wir haben ja schon mehrfach über deine, also angedeutet, dass du viele unterschiedliche Tätigkeiten hast. Und du selbst hast ja auch schon gesagt, dass du Pen and Paper machst. Und du hast auch noch einen Job. Du bist nicht nur Autor machst was mit Pen and Paper, sondern du bist ja auch auf YouTube. Und du hast einen eigenen Verlag. Wie bist du dazu gekommen? Oder du bist Teil eines Verlages geworden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Du wirst auf der Verlagsseite angeführt als Teammitglied.
Genau, also ich wollte es gerade korrigieren. Es ist nicht mein Verlag,
okay.
Die Rede ist von Klappkatapult,
genau.
Aus Münster. Und das sind die lieben Leute, der Michael, der Robin und der Moritz und noch viele andere, die da mitspielen. Aber das sind, sag ich mal, so die drei, die auch quasi, glaube ich, eingetragen sind als Geschäftsführende. Und da im Endeffekt lief das so, also ich kannte Michael und Robin virtuell schon und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung zu meinem Zweithobby. Also mit einem Kumpel, mit dem Esteran eben, betreibe ich einen Videopodcast, der nennt sich Plothook, und da interviewen wir hauptsächlich eben Menschen, die irgendwie aus der Rollenspiel-Community kommen und entweder selber Projekte haben, also sei es zum Beispiel eben selber Podcasts oder Video- oder Streaming-Formate oder so. Oder wir hatten zum Beispiel schon Orkenspalter TV da als, sag mal, berühmteste Beispiel. Oder wir hatten Moritz Melem da oder wir hatten Ivi da, aber wir hatten auch Verlage da, wie zum Beispiel Plot Bunny Games, ja, oder Polyfeder und so. Und in dem Zusammenhang habe ich mal, oder haben wir Robin und Michael mal eingeladen, genau, und zwar erst den Michael und später dann noch Robin mit, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, verzeih es mir, Aurelia heißt sie in Game, aber auf jeden Fall, weil die haben ein Hörspiel-Podcast, der nennt sich Heldenpicknick.
Oh, klingt gut.
Die spielen da DSA und also hört da mal rein, ist sehr, sehr cool. Und ich bin da irgendwann Fan geworden und habe mir das angehört und dann habe ich die einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie zu uns in Plothook zu kommen, irgendwie Interview machen, bla bla bla. Und genau, dann war erst Michael da. Und Michael und Robin, die haben auch ein Buch geschrieben, also inzwischen mehrere. Und dann hatte ich dazu eben Robin auch mal eingeladen. Und er hat dann sogar draus vorgelesen und so. Und, also genau, und so hatte ich den Kontakt. Und als irgendwie mein Buch so ziemlich fertig war, oder ich weiß nicht mehr so ganz genau, habe ich die einfach angeschrieben, gesagt, hey, wir kennen uns doch und ich bin's der Atarius und habt ihr nicht Lust, hier ist mein Skript, hier ist mein Buch, habt es so völlig unprofessionell gemacht, denen einfach mein komplettes Skript geschickt, was man ja eigentlich gar nicht macht. Ja, und irgendwann hat Robin gesagt, hey, lass mal irgendwie Video callen. Genau, so. Genau, und jetzt ist es so quasi, dass davor hatten die halt eigentlich ihre eigenen Bücher rausgebracht und ich war dann mehr oder minder die Initialzündung, dass sie gesagt haben, oh, naja, das klappt jetzt irgendwie, dann können wir uns ja auch öffnen für externe AutorInnen. Hm. Genau, und so quasi bin ich jetzt sozusagen mehr oder minder, wie nennt man das, ehrenamtlich irgendwie da mit drin. Also ich bin jetzt auch, also zum Zeitpunkt, wenn das hier erscheint, müsste die Woche drauf sein. Am 8. November bin ich für Club Katapult in Augsburg auf der Augsbuch. Also wenn ihr da Zeit und Lust habt, kommt gerne vorbei. Genau.
Cool.
Ja, und und um noch die Frage gänzlich zu beantworten, ich glaube, das ging jetzt unter. Genau, ich habe auch noch sowas wie ein Real Life. In Real Life bin ich, ja genau, voll blöd. Also Real Life hat eine gute Grafik und ein Dolby Surround, aber die haben leider immer noch keinen Speicher, keine Speicherpunkte irgendwie eingeführt.
Das stimmt, ja. Das Response-System ist so blöd.
Ja, genau, und eine miese Story irgendwie so. Viel zu viele AntagonistInnen.
Aber echt.
auf jeden Fall, genau, und im echten Leben bin ich Papa und bin Sozialpädagoge und genau, arbeite da aktuell eben in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Genau, das ist so mein echtes Leben.
Sehr, sehr cool. Nicht schlecht. Sehr beschäftigt, der Mensch. Das finde ich, find ich gut. Also die Geschichte mit Club Katapult finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, finde ich cool. Lass uns mal noch eine Frage zu deiner Geschichte, zu deiner Figur. Oder generell Terry und Jill, kann man ja vielleicht sagen. Ich hoffe nicht, dass du von den Gegenspielern, dass da was in dir steckt, aber selbst wenn. Also, ich räume das Ganze mal auf. Erstmal eine kurze Erklärung für diejenigen, die mit bestimmten Begrifflichkeiten nichts anfangen können. Also DSA, erstmal steht für Das schwarze Auge. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Pen and Paper, wie der Name schon sagt, Stift und Papier. Das heißt, man denkt sich eine Figur aus, beschreibt die auch im Detail und erlebt dann mit anderen Menschen zusammen ein Abenteuer, was zu eigentlich zu 100% nur in den Köpfen der einzelnen Mitspielenden stattfindet. Die Charaktere entwickeln sich, indem man Dinge auswürfelt, indem man Abenteuer besteht. Und das ist meistens so ein Abenteuer, geht nicht nur eine Stunde, gibt's auch, aber in meisten Fällen zieht sich sowas über Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg. So, und das nur vielleicht so als Erklärung für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Und das Schwarze Auge ist, ich glaube, korrigiere mich, ist das nicht eines der ältesten Pen and Paper, die es gibt?
Ja, zumindest in Deutschland. Also in Deutschland gibt's, wusste ich auch lange nicht, Schande über mich. Ich habe es erfahren durch den Steam Tinkerer, by the way, da könnt ihr auch mal reinhören, erfahren. Und zwar gibt es noch Midgard. Das ist noch älter und ist Deutschlands erstes Rollenspiel. Ansonsten ist das Schwarze Auge eben das populärste in Deutschland und noch älter ist das aus den USA kommende Dungeons and Dragons, was spätestens wahrscheinlich jeder irgendwie kennt durch zum Beispiel Stranger Things oder dann ganz viele kennen irgendwie Critical Role oder auch die Rocket Beans oder so, die haben das auch schon gemacht. Genau. Okay. Und ja. Das ist tatsächlich inzwischen, glaube ich, sogar 50 Jahre.
Wahnsinn.
Während DSA, es müsste jetzt 40 und vielleicht ein paar zerquetschte sein. Ja.
Das ist schon beeindruckend. Ja, genau. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, wie viel Atarius steckt in Terry? Also wie viel von dir selbst steckt in deinen Figuren oder auch umgekehrt?
Das haben mich tatsächlich schon viele Leute gefragt, die auch das Buch gelesen haben. Und da muss ich die Leute immer ein bisschen enttäuschen. Also ich glaube, bis auf den Umstand, dass Terry eben auch in der Punk-Szene ist und Terry männlich gelesen ist, glaube ich, verbindet uns gar nicht so viel. Es war eher so, sagen wir mal, eine Mischung aus Klischee und aber auch ja, für verschiedene Inspirationsquellen, die ich da hatte. Also schon aus dem echten Leben auch stellenweise, aber tatsächlich, also Terry ist total sportlich und so und so bin ich halt gar nicht beispielsweise. Oder auch wie, also gerade so am Anfang merken wir da, dass Terry auch, sag mal, so typisch, ja, also er ist 17, ja, und legt da auch gerade am Anfang, sag mal, so ein bisschen so einen flapsigen, ja, ich will nicht sagen Sexismus an den Tag, aber, aber er ist halt so in dieser ja, ich bin männlich und oh, Frauen, girl. Ja, so, also so benimmt er sich ein bisschen, sag ich mal, und das war jetzt eigentlich auch noch nie was, wie ich mich benommen habe und auch in meiner Jugend nicht irgendwie, also wäre ich viel zu schüchtern gewesen, beispielsweise irgendwie da, also das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen, ja. Und auch zum Beispiel, wie er sich gegenüber zum Beispiel seinen Eltern, die in dem Buch auch vorkommen, benimmt, das unterscheidet sich schon auch zu großen Teilen von dem, wie, also manches, was er sagt oder tut, hätte ich mich gar nicht getraut. Ja.
Ja. Okay. Genau. Ja, aber spannend. Aber schön, finde ich auch wiederum schön, dass es mal wieder ein kompletter Gegen. Also ich habe jetzt durfte schon mit ein paar Menschen Interviews führen und wenn die über ihre Figuren gesprochen haben, haben die gesagt, ja, das ist von mir, das ist von mir. Also, finde ich auch interessant, dass man auch mal
Gegenteil ist. Witzigerweise, wenn ich das noch anfügen darf.
Sehr gerne.
Also ich habe ja gerade schon erwähnt, es kommen auch Terrys Eltern vor und man sollte es nicht meinen, aber ich glaube, von Terrys Vater steckt stellenweise mehr quasi oder ist mehr von mir mit drin, als von Terry selber. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie so voll der konservative Alte weiße Mann bin, ja, so, also das überhaupt nicht, ja, also nicht falsch verstehen, Leute.
Nein, nein.
sondern so dieses stellenweise pedantische und so, ja, also da erkenne ich mich auch wieder. Also es gibt so eine Szene zum Beispiel, wo Terrys Vater irgendwie, also wo man so seinen Alltag kennenlernt, seinen Berufsalltag. Und da gibt es dann so eine Szene, wo er irgendwie, also wo er selber beschreibt, dass er lieber irgendwie 3 Kugelschreiber zu viel irgendwie mit ins Büro nimmt, als ohne dazustehen. Und da erkenne ich mich sofort wieder.
Ja, okay. Toll, dann erkenne ich jetzt auch eigene Anleihen von Terrys Vater an mir. Na schön. Okay. Ja, okay, das ist ja nichts Verkehrtes, würde ich einfach mal behaupten. eine Frage, die ich immer ganz, ganz spannend finde, ist, wie schreibst, also wie bist du an dein Schreibens, an deinen Schaffensprozess quasi herangegangen? Mhm. Weil das ist ja auch ziemlich unterschiedlich. Und du musst ja auch bei deiner Welt, die du erschaffen hast, die hat ja kaum Vorbilder in dem Fall gehabt. Du musst ja viele Dinge irgendwie auch ausdenken, musst das weiterführen und musst das irgendwie im Kopf behalten. Wie hast du dich da organisiert? Wie muss ich mir da ja deinen kreativen Prozess eigentlich vorstellen?
Also ich habe das auch viel so gemacht, wie man es eigentlich nicht machen sollte nach Lehrbuch.
Schön.
Ich habe mich ganz oft einfach an den Rechner gesetzt und habe geschrieben. Ohne großartig irgendwie jetzt drüber nachzudenken, sondern mir sind quasi dann während des Schreibens die Ideen gekommen. So, ach, und jetzt könnte ich das machen und dann schreibe ich das und so. Und manchmal sind mir dann Ideen reingesprungen, die ich dann quasi mental abgespeichert habe. Und erst, also ich sage ich mal so, die ersten 2, 3 Kapitel fertig hatte, dann kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Überblick verliere in meiner eigenen Story. Und dann habe ich angefangen, parallel quasi eine Weltenbeschreibung zu machen und habe da dann Figuren festgehalten und auch ausgearbeitet. Also manche Sachen kommen quasi im Buch gar nicht so zur Geltung, wie ich sie mir quasi da dann ausformuliert habe. Also da formuliere ich dann Orte aus oder auch teilweise Szenen, die dann vorkommen sollen, damit ich für mich ein Bild habe und dann nachschauen kann und dann auch nochmal weiß, ah, wer war denn jetzt nochmal schnell die Person? Mhm. Also eine Mischung aus Glossar und aber auch ein bisschen Ideensammlung, Brainstorming und eben, ja, Weltenbeschreibung. Also so und so funktioniert die Welt, was weiß ich, physikalische Gegebenheiten, wie funktioniert das mit diesen Fantasy-Elementen und so weiter.
Cool.
Und das habe ich dann tatsächlich auch immer wieder dem Robin geschickt, also vom Verlag, damit er da auch einen Blick drauf werfen kann und mir dann Feedback gibt. Damit er dann sagen kann, ja, du Ataris, das irgendwie macht das jetzt keinen Sinn. Oder was ist denn jetzt mit dieser Figur irgendwie? Die steht im Buch ganz anders drin, als du es hier beschreibst. Was ist denn da los? Genau.
Schön. Man merkt, dass dadurch, dass du für Pen and Paper Abenteuer Geschichten geschrieben hast, dass du da ja eine ganz andere Herangehensweise eigentlich hast. Finde ich spannend. Ich springe einmal kurz in den Fragen. Mhm. Warte, jetzt fällt mir sogar das Mikrofon schon entgegen. Schön. Ich springe einmal in den Fragen. Und zwar bei der ganzen kreativen Gestaltung, bei all den Dingen, die man sich merken muss und mit denen man sich auseinandersetzen muss, da könnte man ja annehmen, dass sowas wie KI und so weiter vielleicht eine gute, ja, technische Unterstützung ist, die einem hilft, um vielleicht schneller, besser, effizienter, wie auch immer man das sehen möchte, voranzukommen. Hast du solche Sachen benutzt oder wie siehst du generell den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der als Kreativer oder generell in der Literatur?
Mhm. kann ich kurz machen. Nein, habe ich nicht benutzt, werde ich nicht benutzen. Bin ich auch kein Fan davon. Also no offend an, also wer das machen möchte, ist, also möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Also ich finde es schwierig, weil das mit dem Urheberrecht einfach nicht geklärt ist, weil auch nicht der Datenschutz ist da auch eher so semi und überhaupt. Und also ich finde es schwierig und was ich so bis jetzt auch irgendwie mitgekriegt habe, also wer weiß, was in 5 oder in 10 Jahren ist, wie weit dann die Technik ist, aber bisher finde ich irgendwie, wenn mir irgendwie ein KI-Text über den Weg läuft, dann merke ich das und das klingt für mich einfach kacke. Also ich hatte tatsächlich in der Arbeitswelt auch schon damit zu tun, dass also ich musste kurz dazu sagen, also ich bin im Arbeitsleben quasi Vorgesetzter und dass mir da KollegInnen irgendwie KI-generierte Berichte vorgesetzt haben und das habe ich relativ schnell gecheckt und habe dann auch gesagt, nee Leute, das geht nicht. Also keine Ahnung, also KI kann, was weiß ich, nützlich sein in der Wissenschaft oder kann nützlich sein irgendwie, wenn es darum geht, irgendwelche Statistiken auszuwerten oder so. Da kann ich mir durchaus vorstellen, mit solchen Tools zu arbeiten. Aber alles, was mit Kreativität zu tun hat, sei es Malen, Zeichnen, Musik, eben Schreiben oder so, kann ich persönlich mir nicht vorstellen und muss ich auch sagen, bin ich inzwischen so, also ich habe es früher nie, also bis vor ein paar Jahren noch nicht so krass gesehen, aber nachdem ich da jetzt auch viel drüber gehört und gelesen habe von vielen Content-CreatorInnen, muss ich auch sagen, bin ich da inzwischen auch echt so, dass ich sage, nee, da möchte ich nichts damit zu tun haben und möchte ich auch nicht unterstützen.
Mhm. Genau. Ja. Okay, klare Aussage, kann ich so unterschreiben, kann ich auch absolut nachvollziehen, zumal auch wir aktuell mit dem Phänomen des KI-Slops, für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, die sozialen Medien sind aktuell überlaufen mit KI-generierten Müll, einfach nur mit irgendwelchen, man sieht sofort, dass es einfach KI-Müll einfach ist, steckt einfach nichts hinter, es ist einfach nur 2 Klicks, die gemacht worden sind und es ist einfach Quatsch und das ganze Netz läuft über und die ersten Leute sprechen schon vom Untergang des Internets diesbezüglich. Mhm. Ja, also ich kann dich total verstehen und könnte mir auch nicht vorstellen, ein KI-generiertes Buch zu lesen, wo ich weiß, dass sich da niemand Gedanken für gemacht hat. Also finde ich sehr schade. Nee,
also auch zum Beispiel, wenn ich überlege, dass aktuelle Generationen von StudentInnen irgendwie, dass da jetzt schon angefangen wird, irgendwie Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten mit KI irgendwie zu schreiben, muss ich sagen, also ganz ehrlich, dafür bin ich nicht Sozialarbeiter geworden. Also dafür habe ich das nicht studiert irgendwie, um mir von einer Maschine irgendwie meine Denkleistung, also quasi das, wofür ich bezahlt werde, letztendlich irgendwie abnehmen zu lassen. Also da muss ich ganz klar sagen, nee. Ja. Finde ich nicht gut.
Nee, kann ich voll und ganz unterstreichen und voll und ganz nachvollziehen. Und das ist eine phänomenale Überleitung, als ob wir das abgesprochen hätten. Wir haben schon festgestellt, dass wir beide den gleichen Beruf haben. Und lustigerweise sind wir auch in der gleichen, also gleichen Branche, sag mal Branche.
Ja, ja, genau. Branche. Genre ist es nicht, ne?
Nee, richtig, genau. Nee, wir sind beide Sozialpädagogen und arbeiten beide mit ähnlichen Menschen zusammen. Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr schön. Deswegen, ich weiß, wovon er spricht und ja, sehe das genau so. Und da habe ich mir überlegt, gibt es eine wichtige Frage. In deinen Werken kommen ja auch dramatische Szenen vor, emotionale Szenen vor. Mhm. Und inwiefern würdest du sagen oder kannst es vielleicht sagen, hat dich deine Arbeit mit einer vulnerablen, also mit einer gefährdeten Zielgruppe, wie hat die mit einer verletzlichen Zielgruppe, vielleicht so mal schreiben, hat die dich bei deinem kreativen Prozess oder sogar bei der Geschichte unterstützt, beeinflusst, inspiriert, je nachdem, wie du es siehst?
Puh.
Schwierig war, ich weiß.
Du hast mir ja vorab quasi die Fragen geschickt und da hatte ich echt lange überlegt und ich glaube, also unterbewusst das eine oder andere bestimmt, ja. Und bewusst hatte ich da jetzt keine Bilder irgendwie aus der Arbeit im Kopf, was einfach in dem Fall auch damit zusammenhängt, dass ich in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenen-Dasein einfach durch die Subkultur auch so viel gesehen habe und erlebt habe. Also würde ich mal sagen, 90-95% der Situationen quasi, die ich da in dem Buch zwar fiktiv, aber beschreibe, habe ich so selbst gesehen und erlebt und das quasi ein Stück weit auch durch die Szene, ja.
Okay. Ja, ist aber auch schön. Oder? Ich hätte jetzt so viele Fragen zu bestimmten Szenen, weil ich dann gerne das echte Pendant dazu, die echte Geschichte gerne zu finden. Aber ja, also es gibt ja auf jeden Fall richtig, richtig, richtig lustige Szenen und einige auch Szenen, wo man sagt, okay, was? Und wenn man jetzt erfährt, dass vieles davon auf eine reelle Erfahrung als Hintergrund hat, macht das Ganze einfach noch viel mehr, viel, viel schöner einfach noch. Kommen wir zu den letzten Fragen, die einfach so mich so ein bisschen, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Welche Bedeutung haben Bücher für dich überhaupt? Also du hast ja am Anfang schon erzählt, dass du generell schon immer schreiben wolltest und schon immer viele kreative Ideen hast und früh dann begonnen hast, so und also dann so Geschichten zu sich zu überlegen und durch deine Pen-and-Paper-Hobbys hast du da auch schon viel gemacht. Ja, und aber was haben Bücher für eine Bedeutung für dich?
Tatsächlich eine sehr große Bedeutung. Also an der Stelle kann ich es, glaube ich, gar nicht anders sagen, als ein Dankeschön an meine Mama mal rauszuhauen. die, glaube ich, ist da letztendlich in Anführungsstrichen schuld irgendwie.
Schön.
Die hat mich da in meiner Kindheit, sei mal, eine Zeit lang ziemlich getriezt auch, einfach aufgrund meiner LRS, was damals eben, also ich bin in den 80ern geboren, da kannte man das noch nicht, ja. Und da hat dann meine Mama ganz, ganz viel mit mir gelesen und auch mich seitenweise Bücher abschreiben lassen. Also die guten alten Karl-May-Schinken irgendwie musste ich seitenweise abschreiben,
wow, okay.
um quasi das Schreiben zu üben und die Rechtschreibung zu üben. Das war natürlich, sei mal, nicht cool als Kind. Also ich mag meine Mama, aber die Erziehungsmethode würde ich an meine Kids jetzt nicht so weitergeben. Aber gleichzeitig trotzdem irgendwie hat sie ganz viel mit mir gelesen, also auch immer zusammen. Ich habe mit ihr, also gut, heutzutage muss ich sagen, Karl May kann man sich streiten, ja. Er war nun mal leider, was ich erst später gecheckt habe, irgendwie Antisemit und hat rassistische Vorurteile irgendwie gehabt. Aber in meiner Kindheit war mir das natürlich noch nicht so bewusst, da waren es halt einfach Abenteuergeschichten. Und da habe ich ich glaube, der hat so um die 60, 70 Bände rausgebracht und gut die Hälfte habe ich mit meiner Mama gelesen.
Wow.
Und anfangs eben hat hauptsächlich sie gelesen und später dann immer mehr ich auch selbst. Und über diese Abenteuergeschichten bin ich dann auf so klassische Abenteuergeschichten gekommen wie in 80 Tagen um die Welt und Reise zum Mittelpunkt der Erde und sowas. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie bin ich dann auf Terry Pratchett gekommen. da war ich auch noch, keine Ahnung, ich glaube, das erste Terry Pratchett Buch hatte ich so mit 10 in der Hand. Und das hat mich dann so gecatcht. Also da war ich drin, ich habe irgendwie dann eins nach dem anderen gelesen, bin ständig irgendwie in den Bücherladen gerannt und habe geguckt, oh, gibt es noch irgendwie ein Terry Pratchett Buch, was ich noch nicht kenne. Und genau, und so ging das dann die Jahre über weiter, dann eben durch das Hobby der Pen-and-Paper-Rollenspiele dann auch ganz viel gelesen. Und ich habe es dir quasi privat erzählt, ich bin kürzlich umgezogen, musste in dem Zusammenhang auch meinen Bücherschrank irgendwie aussortieren, weil in der neuen Wohnung einfach nicht so viel Platz ist. Und ich habe irgendwie 3 oder mehr ganze Umzugskartons an Büchern aussortiert und die dann irgendwie verkauft und verschenkt und so weiter. Und du hast es halt nicht gemerkt. Also du hast es einfach nicht gemerkt, das Bücherregal war genauso voll wie davor auch. Und irgendwie, ich habe mir so gedacht, hä, das gibt's doch nicht. Ich habe doch jetzt echt so viele weg. Und genau. Und leider muss ich zu meiner Schande sagen, im Lauf, sagen wir mal, der letzten 5 bis 10 Jahre hat sich mein Lesekonsum deutlich entschlackt. Leider, leider. Was auch viel irgendwie damit zu tun hat, dass ich einfach nicht mehr so die Zeit habe und dann oft auch irgendwie durch Arbeit und Privatleben einfach so geschlaucht bin, dass ich da gar nicht mehr so viel den Nerv habe und dann wirklich sehr ausgewählte Sachen nur noch lese. Aber dank der Welt der Podcasts und der Hörbücher konsumiere ich trotzdem ganz, ganz viele Geschichten. Also irgendwie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück irgendwie höre ich Hörbücher und Podcasts und also mehr eine Hörbuchbibliothek ist jetzt fast schon so groß quasi wie meine echte.
Schön.
Genau, ja. Also von daher, um es nochmal kurz zu machen, ja, Bücher und Lesen und so ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von mir. In meinem Leben, ja.
Dann erstmal ein Shoutout an deine Mutter. Vielen Dank, dass sie dafür beigetragen hat, dass du viel liest, denn sonst hätten wir Distanzia Pogo und Portale wahrscheinlich niemals in dieser Art und Weise kennenlernen dürfen.
Wahrscheinlich, ja.
Schön. Ja, also zum Thema Umzug, Bücher aussortieren und solche Sachen. Ich bin auch vor einiger Zeit umgezogen und ich kenne das mit Büchern umziehen und ich kenne das auch mit, also ich muss zu meiner Schande vielleicht gestehen, ich habe mich nicht von so vielen Büchern getrennt. Die Leute, die meinen Umzug dann realisieren mussten, haben wahrscheinlich im Nachgang auch geflucht. Aber naja, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Aber schön. Ich habe tatsächlich noch zwei kleine Fragen. Habe ich noch. Eine Frage schließt sich so ein bisschen der letzten Frage an. Du hast ja gesagt, dass du aufgrund von Zeitdruck und von anderen Prioritäten in deinem Leben einfach weniger liest. Und du hast dich jetzt dafür entschlossen, okay, ich möchte trotzdem weiterhin Geschichten lesen oder Geschichten nicht lesen, sondern Geschichten hören. Und das machst du über diesen Weg. Aber du hast ja auch ein Kind, hast du erzählt. Hast du das Gefühl, dass weniger gelesen wird? Ich weiß nicht, ob dein Kind schon lesen kann, oder noch nicht. Wie ist so deine Herangehensweise, was das
Also ich versuche das natürlich, das Lesen und alles, was damit zu tun hat, weiterzugeben. Und ich habe tatsächlich 3 Kinder.
Oh, okay.
Also und der Älteste wird jetzt nächsten Monat 16.
Wow.
Und also meine beiden Ältesten, die habe ich auch schon mit dem Pen-and-Paper-Hobby angesteckt.
Schön.
Ja, also wir haben schon DSA gespielt und der Mittlere hat zum letzten Geburtstag The One Ring geschenkt bekommen.
Cool.
Und nächstes Wochenende gehen wir auf eine Pen-and-Paper-Con und so. Genau. Und da ist so, also ich habe von Anfang an meinen Kiddies immer vorgelesen und lese auch mit denen zusammen. Und ja, genau. So viel dazu. Ansonsten so insgesamt, ja, habe ich das Gefühl, es wird deutlich weniger gelesen. Ich glaube, die Erklärung dafür ist vielschichtig. Da bräuchten wir wahrscheinlich einen extra Podcast mal.
Ja.
Also ich kriege natürlich auch viel durch meinen Job mit. Du kennst es wahrscheinlich aus deinem Job genauso. Das hat, glaube ich, auch, also um nur einen Punkt jetzt mal zu nennen, auch, sei mal, viel mit der Bildung und dem Elternhaus zu tun. Also wenn du, sei mal, in einem Umfeld aufwächst, wo Lesen einfach nicht praktiziert wird, dann ist, glaube ich, die Schwelle, gerade heutzutage, wo es so viel Ablenkungsmöglichkeiten gibt, so viel Alternativen, die, sag ich mal, schneller zugänglich sind, fällt da, glaube ich, deutlich schwerer.
Ja. Ja, leider. Okay. Ja, also dann kommt demnächst meine Stimme geht immer mehr zur Neige, deswegen ich spring zur allerletzten Frage. Du hast am Anfang, hast du schon erzählt, dass bei dir was Neues in Planung ist, in Mache ist. Was können denn die Lesenden und die LeserInnen in der Zukunft von dir alles noch erwarten? Worauf können wir gespannt sein?
Genau. Also, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, ich schreibe gerade an einem zweiten Buch. Das wird dieses Mal ein völlig anderes Genre sein. Es wird Science Fiction sein. Und ich kann schon mal den Titel verraten. Den habe ich sowieso irgendwann schon mal in Social Media gedroppt. Das Buch wird heißen Ewiges Zwielicht. Mhm. Und sag mal, es ist so ein bisschen, also keine ganz klassische Science-Fiction, sondern schon so ein bisschen der Vibe, irgendwie so uralter Science-Fiction-Abenteuer-Geschichten soll da mit reinkommen. So wie zum Beispiel Reise zum Mond oder so, wer das kennt. Natürlich schon in die Moderne übersetzt, klar. Und natürlich ohne diesen kolonialistischen Background, den das damals hatte. Ja. Aber so diese Neugier, ja, dieses Erkunden, Erforschen und das Ganze wird auch sozusagen zwei Hauptperspektiven einnehmen. Also das kennt ihr ja schon sozusagen, also wer Distanzia gelesen hat, aus Distanzia schon, dass ich da sozusagen immer mal wieder die Perspektiven wechsle und wir auch zum Beispiel in die Perspektive von AntagonistInnen schlüpfen. Das, so viel kann ich vorab schon mal verraten. Das wird in Ewiges Zwielicht auch der Fall wieder sein. Und da ist dann sozusagen diese Neugier auf sozusagen was anderes, was Fremdes irgendwie, die wird da eben, sag ich mal, aus zwei Perspektiven geschildert. Das ist so das, was ich bisher irgendwie verraten kann. Und um der Frage vorwegzukommen, wann kommt's raus? ich hatte eigentlich, ja genau, ich hatte eigentlich geplant, dass ich mit dem groben Text quasi bis Ende diesen Jahres fertig wäre. Da kam mir jetzt der Umzug dazwischen, der quasi ursprünglich so nicht geplant war. Und deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob das schon, also ob das noch haltbar ist, aber ist jetzt auch, sei mal, nicht dramatisch, weil, also ich habe da keinen Zeitdruck, das Ganze ist ja sowieso ein Freizeitprojekt und Club Katapult macht mir da auch keinerlei Vorgaben, aber die sind schon ganz heiß drauf, ja? Also Robin hat schon angekündigt, er findet das, was ich ihm bisher geschickt habe, total cool und er will es unbedingt rausbringen und freut sich schon, dass ich ihm zugesichert habe, hey, das Buch wird auf jeden Fall, also ich werde mich da auf jeden Fall wieder für euch entscheiden, um es rauszubringen. Und aber nachdem Club Katapult, die machen das ja auch alles quasi in ihrer Freizeit, die haben alle noch einen echten Job. Insofern gibt es da keine Zeitvorgabe. Ich sag mal so, mein Ziel wäre schon, dass es irgendwann 2026 rauskommt. Aber ich kann jetzt noch keine Deadline irgendwie vorgeben. Also ursprünglich hatte ich eben den Plan, bis Ende diesen Jahres mit dem Schreiben fertig sein und bis dann alles korrigiert, lektoriert und so weiter und nochmal überarbeitet und so ist, dann hätte ich es gern eigentlich gehabt, dass es irgendwie, sei mal so, im April wieder rauskommt. Da ist nämlich damals Distanz ja auch rausgekommen. Dann wären es quasi genau 2 Jahre nach Release des ersten Buchs gewesen. Aber meine Güte.
Ja.
Ja.
Sehr, sehr cool. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Und wenn du irgendwas Neues darüber weißt, wenn du irgendwas bekannt geben kannst, du weißt ja, an wen du dich jederzeit wenden kannst. Also wenn
sehr
das,
gerne.
Wenn das genauso cool wird wie Distanzia, ja, dann können wir uns auf jeden Fall auf was richtig, richtig, richtig Schönes freuen. Und Science Fiction, das ist auch mein Genre, das mag ich sehr gerne. Also richtig, richtig cool. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, Atarios, ich danke dir für deine Zeit. Und wie ihr es an meiner Stimme hört, meine Stimme läutet damit auch quasi das Ende ein, obwohl ich mich sehr, sehr gerne noch viel, viel länger mit dir unterhalten würde. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Du hast echt tolle Einblicke in deinen Schaffensprozess, in dein Werk, in deine Gedanken auch mitgeteilt. Und das hat mir große Freude bereitet. Also für alle, die auf der Suche sind nach einem wirklich spannenden, lustigen, dramatischen Fantasy-Mystery-Werk, dem kann ich, wie ich nur, Distanzia Pogo und Portale von Atarios Meyer, wie ich nur empfehlen, gebt dem ganzen Werk eine Chance. Damit gebt ihr nicht nur einem, wie ich finde, begnadeten Autor eine Chance, ihr gebt auch einem...
Danke.
Auch einem, wie ich so, ich finde es super. Also mir hat dann dein Werk echt Spaß gemacht beim Lesen und auch einem wirklich, wie ich finde, tollen Verlag. Also Klappkatapult, erstmal finde ich den Namen großartig. Und auf der anderen Seite finde ich einfach schön, dass dass es ein kleiner Verlag ist. Und ich finde, kleine Verlage sollten unterstützt werden. Und also gebt dem doch vielleicht eine Chance. Genau. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich nochmal für deine Zeit. Und wenn du noch etwas sagen möchtest, dann hast du jetzt noch die Chance dazu.
Also auch, lieber Ben, vielen lieben Dank dir nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und gerne wieder.
Gerne, gerne.
Ansonsten an der Stelle, wie gesagt, nochmal ganz, ganz liebe Grüße an das Team von Klappkatapult. Danke für euer Vertrauen und für die Chance, die ihr mir gegeben habt. Und überhaupt. Und ansonsten an euch alle da draußen. Seid nett zueinander. Habt euch lieb und genießt die Zeit, die ihr irgendwie habt, der Carpe Diem. Und lasst euch nicht irgendwie von dem ganzen Mist wie Faschismus und Krieg und allem irgendwie die Freude am Leben verderben. Ja, das haben diese Idioten nicht verdient, irgendwie euch euer Leben kaputt zu machen. So, genau.
Wahre Worte, kann ich nur tausendmal unterstreichen. Und damit beendige auch die heutige Folge. Bis dann. Ciao.